Ja, wir wollen jetzt weitermachen mit Joel. Wir hatten ja in den letzten Einheiten den Propheten Joel miteinander angeschaut und hatten schon das erste und zweite Kapitel miteinander betrachtet. Ich hatte mir eigentlich auch für heute das dritte und vierte vorgenommen, aber ich habe dann ganz kurzfristig gestern gesagt, oh, ich mache es dann doch mal ein bisschen anders und will mich eigentlich auf das dritte Kapitel beschränken. Das dritte Kapitel hat auch nur 5 Verse. Und trotzdem ist das sehr inhaltsreich. Ich habe hier nochmal diese verschiedenen Bilder gemacht. Ich habe also jedes Kapitel irgendwie mit einem Bild verbunden und wir hatten das im, ich mache mal einmal weiter, von der Chronologie her, hatten wir das erste Kapitel, die Ankündigung eines Gerichtes gesehen. Wir hatten auch die Heuschreckenplage vor uns gehabt und diese Heuschreckenplage, ja, da habe ich das Bild, oder fürs erste Kapitel habe ich eben das Bild einer Heuschrecke genommen und wo wirklich alles abgefressen wurde und wo es wirklich eine Hungersnot auch gab und die dann als Bild genommen wurde für den Tag des Herrn. Also Joel, der Seher, hat gesagt hier, das ist in euren Tagen passiert und jetzt ist das ein Vorbild davon, was passiert am Ende der Zeit, wenn der Tag des Herrn kommt, dann ist das ein entsprechendes Vorbild dafür. Dann würde es ähnlich sein. Und so ist es dann auch im zweiten Kapitel, da habe ich einfach mal jemanden genommen, der in eine Posaune stößt, eigentlich heißt das in ein Schofarhorn, wenn man dort genau nachliest. Und das ist so ein sogenanntes Schofarhorn. Und zweimal im zweiten Kapitel wird eben in diese Posaune, in dieses Schofarhorn geblasen und da wird eben der Tag des Herrn angekündigt und wir hatten das gesehen, dass vor allen Dingen im zweiten Kapitel dann diese Heuschreckenplage aus dem ersten Kapitel mit dem Gericht des Assyrers über Israel verglichen wird. Also so wie der Herr damals die Heuschreckenplage zugelassen hat, so hat so würde auf diese Art und Weise auch der Herr den Assyrer benutzen, um Gericht an Israel auszuüben. Und er nennt dann diese Heeresmacht auch seine Heeresmacht. Also Gott steckt dahinter, sowohl in dem Gericht mit den Heuschrecken, er hat alles in seiner Hand. Er nutzt auch Dinge, die scheinbar unsere Feinde sind, die uns nichts Gutes wollen, nutzt Gott dafür, um uns etwas mitzuteilen. Und so ist es eben auch im zweiten Kapitel mit dem Gericht des Assyrers. Und da hatten wir gesehen, wie erstaunlich eigentlich diese Heuschreckenplage auf das Gericht des Assyrers passt. Also dass da genau ähnliche Dinge beschrieben werden, wie auch bei dem Gericht der Heuschrecke. So, und dann hatten wir gesehen, dass wir wirklich das Gericht der Drangsal eben da, also wir haben vor allen Dingen gesehen, dass der Tag des Herrn ja von jetzt aus gesehen noch ein zukünftiger Tag ist, der eben mit einer großen Drangsal für Israel beginnen wird. Und die finden wir in Kapitel 2. Aber wir finden in Kapitel 2 eben auch die Umkehr, ab Vers 12 bis Vers 17, da haben wir die Umkehr und die Buße in der Drangsal gesehen. Wir haben dort gesehen, wie die Priester zwischen der Halle und dem Altar standen und geschrien haben, verschone Herr, und wirklich auch Buße in den Herzen war. Und das führt dann ab Kapitel 2, Vers 18 dazu, dass Gott gnädig ist, dass er dann eifert für sein Volk, dass er Mitleid hat mit seinem Volk, dass er den aus dem Norden kommenden vernichtend schlägt und sogar bereit war, eben Israel so weit wiederherzustellen, dass er ihnen auch die Jahre erstatten würde, die sie durch diese Plage oder durch dieses Gericht verloren hatten. Und jetzt kommen wir dann eben zu dem Kapitel 3 und da heißt es dann eben, fängt das Kapitel 3 mit den Worten an und danach. So, und dieses Kapitel, oder ich gehe noch lieber mal einmal zurück, ich verrate noch nicht, wie es weitergeht, dieses dritte Kapitel ist dann eben mit dem Symbol der Taube zu beschreiben, weil es vor allen Dingen da um die Ausgießung des Geistes geht. Und das vierte Kapitel, das werden wir dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder dran bin, sehen, dass es im vierten Kapitel um das Gericht geht, um das Gericht an den Nationen geht. Und so wollen wir das jetzt einmal auch lesen, ab Kapitel 3, was eben nach diesem geschehen wird. Das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir das im Auge behalten. Wir haben gesehen, dass in den letzten Einheiten, dass der Tag des Herrn eben die zukünftige Drangsal beinhaltet und dass eben Gott dort in dieser Drangsal auch einen Bereich hat, wo er in Jerusalem zumindest Umkehr und Buße hat bei einem Überrest und dass dann Israel sogar wiederhergestellt wird. Und erst danach kommt jetzt das, was wir finden. Und das müssen wir gut festhalten, weil es darüber auch unter Christen unterschiedliche Ansichten gibt, was jetzt Kapitel 3 wirklich bedeutet. Ich lese jetzt erstmal die Verse in Kapitel 3. Und danach wird es geschehen. Also nochmal den letzten Vers aus dem vorigen Kapitel. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr beschämt werden. Das, so hat es geendet. Mein Volk soll nie mehr beschämt werden. Israel ist wiederhergestellt. Und dann heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure Greise werden Träume haben und eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Und sogar über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Das ist Kapitel 3, die Ausgießung des Geistes, und das Kapitel 4 nur, dass wir das wahrnehmen, dass das alles sehr zusammenhängend beschrieben wird, geht es dann um das Tal Josaphats, es geht um dass Gott die Gefangenschaft Jerusalems wenden wird in Vers 1, dann werde ich alle Nationen versammeln in Vers 2 und sie in die Talebene Josaphats hinabführen. Das Tal Josaphat bedeutet, Josaphat, Gott ist Richter. Also in diesem Tal wird eben diese Schlacht, dieses Gericht ausgeführt an den Nationen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk. Also da wird wirklich beschrieben, wie haben sich die Nationen zu Israel, zu seinem Volk gestellt und danach würden sie gerichtet werden. Und dann finden wir nochmal in Vers 12, die Nationen sollen sich aufmachen und hinabziehen in die Talebene Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. Also hier geht es tatsächlich in Kapitel 4 um das Gericht. Und dann ab Vers 18 geht es darum, dass Gott Israel eben in Israel wieder wohnen möchte, dass er Israel wirklich in die Ruhe einführen wird, dass er ihnen die Sünden vergeben wird, sie reinigen würde von dem Blut, was sie auf sich geladen hatten. Und dann heißt es der letzte Vers, und der Herr wird in Zion wohnen. Das ist also jetzt die Folge, die wir haben. Heiliger Geist wird ausgegossen. Das Gericht wird ausgeführt und das Ergebnis von dem Ganzen ist das Wohnen Gottes in Jerusalem. Und das ist sehr interessant und ich habe das hier jetzt mal aufgeschrieben. Wenn wir das auf die Zeit des Herrn Jesus beziehen, als der Herr Jesus hier war, da hat er, als er getauft wurde, da steht der Vers in Matthäus 3, Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, also das ist das, was Johannes der Täufer sagt, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das ist also genau das Gleiche, was wir in Joel finden, dass einmal wird der Jesus mit Heiligem Geist taufen, und auf der anderen Seite wird er mit Feuer taufen, das ist Gericht. Also Feuer ist in der Regel, in der Bibel, immer ein Bild von Gericht. Das müssen wir tief ins Herz fassen und der Herr macht genau diesen Weg. Es geht erst um die Ausgießung des Geistes, dann geht es auch um die Ausführung von Gericht und dann wird der Herr in Zion wohnen. Dann ist die, das Ergebnis davon, dass die, der Geist ausgegossen worden ist, dass der Herr Jesus das Gericht getragen hat. Ihr merkt, jetzt wende ich das Ganze an. Der Herr Jesus hat das Gericht getragen und das Ergebnis war, dass der Heilige Geist, eine göttliche Person, nun auf der Erde wohnen kann. Und so merken wir, dass dieser alte Prophet Joel, das Prinzip, was hier angedeutet wird, was mit Israel einmal buchstäblich in Erfüllung gehen wird, dass einmal im tausendjährigen Reich der Heilige Geist ausgegossen wird, dass das Gericht zuvor natürlich stattgefunden hat und das Ergebnis ist dann, dass Gott wohnen kann. Und so ist das jetzt das gleiche Prinzip, was wir auch für die neutestamentliche Gemeinde finden, dass der Herr Jesus das Gericht Gottes ertragen hat am Kreuz von Golgatha, dass er den Heiligen Geist ausgegossen hat, das war Pfingsten, und dass das Ergebnis war, dass der Heilige Geist jetzt wohnen kann auf dieser Erde. Also, dass er wohnen kann, früher kam der Heilige Geist über Menschen, aber jetzt konnte der Heilige Geist wohnen in der Gemeinde und auch in den Gläubigen. Also das, da sehen wir, dass diese alten Geschichten, diese alten Propheten, das, was mit dem buchstäblichen Volk Israel buchstäblich auch im tausendjährigen Reich in Erfüllung gehen wird, auch ein Gegenstück findet in dem neutestamentlichen, in der neutestamentlichen Gemeinde. Und ich möchte das auch mal hier zum Ausdruck bringen, dass Lukas 12, Vers 50 sagt, sagt der Herr Jesus, ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht wird. Also auch hier geht es nicht um irgendeine Wassertaufe, die der Herr Jesus über sich ergehen lässt, sondern es ist diese Feuertaufe, die er über sich ergehen lassen wollte. Er war so beengt, dass er bis sie vollbracht war. Also das zeigt auch etwas, dass der Herr Jesus diese Feuertaufe, diese Gerichtstaufe erwartete, um dann erst den Heiligen Geist eben auch ausgießen zu können. Mir ist schon wichtig, dass wir, und deswegen habe ich nochmal meine Gedanken ein bisschen umgebaut und habe gesagt, Mensch, wenn wir jetzt hier ein Kapitel finden, wo es nur um den Heiligen Geist geht, über das Ausgießen des Heiligen Geistes ist, dann ist das auch mal eine Gelegenheit, darüber zu reden, was ist denn der Heilige Geist überhaupt, damit wir, und wir haben ja auch viele junge Leute hier unter uns, dass wir wirklich mal auch uns erarbeiten, was der Heilige Geist von seinem Wesen nach ist. Und die Frage ist natürlich, ob das so wichtig ist. Ja? Was denkt ihr denn, was ist der Heilige Geist seinem Wesen nach? Wer ist dafür, dass der, ich mache es euch ein bisschen einfacher, wer ist dafür, dass der Heilige Geist eine Kraft ist? Keiner? Bitte? Eine ganz große, hat noch jemand eine andere Meinung? Also kann man mal Finger, was, wer denkt, dass der Heilige Geist eine Kraft ist? Sind sich nicht alle überzeugt? Ja, offensichtlich. Verraten wir mal das. Wer ist der Ansicht, dass der Heilige Geist nur eine Person ist? Wer ist denn der Meinung, dass der Heilige Geist auch eine Person ist? Okay. Und Leonie, wie begründest du das? Ja, das brauchst du jetzt nicht. Ja. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wo das hinführt. Ja, also wir müssen das schon, vielleicht kann sogar, ich glaube, die Leonie könnte das, wenn sie überlegt, kann sie das begründen. Aber ich wollte mit dieser Frage natürlich nur anzeigen, das ist ja schön, wenn wir das können, ja, dass wir da uns melden können und so, aber wir müssen das auch erklären können. Wenn dich dann einer fragt, warum denn, dann musst du natürlich auch ein paar Bibelstellen dazu nennen können. Und die Frage ist natürlich, die zweite Frage ist, damit man es noch ein bisschen deutlicher macht, ist das eigentlich so relevant, dass ich das weiß? Vielleicht denkt ihr ja, ach komm, das ist wieder der Stefan, der hat immer so seine theologischen Spitzfindigkeiten. Aber das ist eben keine theologische Spitzfindigkeit. Wenn nämlich der Heilige Geist nur eine Kraft ist, dann kann ich eigentlich in meinem Leben meinen eigenen Weg gehen und benutze den Heiligen Geist als Kraftquelle, damit ich einfach in meinen Plänen eine gewisse Kraft habe, diese Pläne zur Ausführung zu bringen. Dann sitze ich auf dem Thron und dann kann ich sagen, wo mein Leben entlang geht. Wenn aber der Heilige Geist mehr ist als eine Kraft, wenn er eine Person ist, dann sitzt der Heilige, dann soll der Heilige Geist uns erfüllen, dann ist er der, der uns führt, der uns leitet, der das Sagen hat. Wenn eine göttliche Person wirklich in uns ist, wenn wir das wirklich glauben, nicht nur theologisch, nicht nur, ja, ich weiß, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, wenn das wirklich in deinem Herzen so ist und das wirklich dein Leben ausmacht, dann muss diese Person die Führung haben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da wirklich klar drüber sind, dass der Heilige Geist A, eine Kraft ist, aber B, auch eine Person ist und ja, dass der Heilige Geist sogar Gott ist. Und da gibt es sehr schöne Belege für, ich möchte die jetzt nicht im Einzelnen, dass wir die aufschlagen, wir haben ja die Folien dann auch immer im Internet, aber das können wir gut begründen, denn der Heilige Geist, das heißt schon in der Apostelgeschichte, dass sie warten sollten, bis sie Kraft aus der Höhe empfangen sollten. Also der Heilige Geist ist tatsächlich eine Kraft, denn sie sollten warten, dass der Heilige Geist käme, um Kraft zu geben. Außerdem heißt es, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Eine Person kann man nicht ausgießen, ja? Aber eine Kraft, die kann ausgegossen werden. Der Heilige Geist, also eine Person kann nicht nach Maß gegeben werden, aber der Heilige Geist als Kraft kann nach Maß gegeben werden. Er kann verteilt werden, er kann Menschen bekleiden, der Heilige Geist kann auf jemanden kommen, er kann sogar ausgelöscht werden, lesen wir. Der Heilige Geist ist eine Kraft, in der man geführt wird. Der Heilige Geist ist eine Salbung, mit der man gesalbt wird. Ja, der Heilige Geist ist sogar ist eine Kraft, die Hoffnung gibt, finden wir in Römer 15. Also da merken wir sehr deutlich, ja, der Heilige Geist muss eine Kraft sein, denn er kann ausgegossen werden und wir können Kraft empfangen. Und es kann auch verteilt werden. Eine Person kann man jetzt nicht auf irgendwie Leute verteilen, ja. Aber so spricht das Wort Gottes eben auf der einen Seite von dem Heiligen Geist, dass es eine Kraft ist, aber dann auf der anderen Seite auch wieder davon, dass der Heilige Geist eine Person ist. Denn der Heilige Geist kann etwas erforschen. Er weiß etwas, er will etwas. Das sind Dinge, die durchaus zu dem Wesen einer Person gehören. Eine Person ist, das habe ich mir hier auch mal aufgeschrieben, eine Person ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass es gewisse Eigenschaften hat. Eine Person hat Verständnis, hat einen Willen, hat Liebe, kann Liebe geben. Eine göttliche oder eine Person allgemein kann irgendwie reden, kann lehren, kann befehlen, kann irgendwas einsetzen. Und wenn es um eine Person geht, dann gibt es auch Charaktereigenschaften wie trösten oder etwas zu bezeugen. Oder eine Person kann eben auch, wird dadurch beschrieben mit Fürwörtern wie ich, mir, er oder der. Und genau das finden wir auch bei der Person des Heiligen Geistes, der eben etwas erforschen kann, der etwas weiß, der etwas will, der sogar lieben kann, der belogen werden kann, der betrübt werden kann, der geschmäht werden kann und der auch gelästert werden kann und dem man auch wieder streiten kann. Das kann man alles nicht bei, wenn der Heilige Geist nur eine Kraft ist. Du kannst ja auch nicht den Strom in der Steckdose belügen. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber eine Person kann man belügen. Man kann eine Kraft nicht betrüben, aber man kann eine Person, einen Menschen kann man betrüben. Gut, der Heilige Geist ist natürlich kein Mensch, aber er ist eine Person. Er ist ein personelles Wesen. So, und das ist wirklich jetzt mal nur in kurzen einige Schlaglichter, die ich euch dazu gebe. Und der Heilige Geist ist eben auch Gott. Es heißt von ihm, dass er allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist und dass er auch allmächtig ist. Allgegenwärtig finden wir zum Beispiel in Psalm 139, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo wir dem Geist Gottes entfliehen könnten. Er ist allwissend. Das heißt in 1. Korinther 2, Vers 10, uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Er weiß alles und erforscht alles. Er ist allmächtig. Ja, es heißt hier von dem in Lukas 1, Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also so können wir, also ich hätte hier noch etliche Bibelstellen, wo man, die wirklich sehr wichtig sind im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Aber das soll für jetzt mal genügen, um uns wirklich einen Eindruck zu machen von dieser Person und dieser Kraft des Heiligen Geistes, der selber eben auch Gott ist. Und wir müssen uns das verschiedene Wirken des Heiligen Geistes vergegenwärtigen, weil sonst verstehen wir auch verschiedene Bibelstellen nicht. Es gibt eben verschiedene Arten, wie der Geist Gottes wirkt. Und im Alten Testament, da finden wir eigentlich, ich habe mir also so ziemlich alle Bibelstellen dazu rausgesucht, die findet ihr hier oben angegeben, dass der Heilige Geist im Alten Testament immer über jemanden kam, über eine Person kam. Also er kam über Bileam, über Othniel, über Gideon, der Geist kam über Jephtha, der Geist kam über Simson, über Saul, über David, über die Boten Sauls, über Amasai, über Sekaja und so weiter. Und sogar einmal über alles Fleisch, so wie wir das jetzt auch hier im Buch Joel finden, wo der Geist Gottes ausgegossen werden soll über alles Fleisch. Also der Geist soll über jemanden kommen. Und sogar über Ungläubige. Das ist hier an der Stelle interessant. Ja? Der Saul ist hier auch dabei. Ja? Und gut, Bileam ist auch dabei. Ja? Aber der Geist Gottes nahm diese Menschen in Beschlag und konnte sie in einer bestimmten Situation auch führen und leiten. Im Neuen Testament hingegen werden wir weitergeführt. Da lesen wir nichts davon, dass der Geist über eine Person kam. Also vielleicht habt ihr irgendwo eine Stelle, die euch einfällt. Mir ist A, keine eingefallen. Ich habe es auch mal mit der Clever-Bibel nachgesucht. Ich habe im Neuen Testament das nicht gefunden. Im Neuen Testament hingegen finden wir andere Ausdrücke, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Also, dass wir etwas empfangen, in uns empfangen, was uns auch nicht wieder genommen werden kann. Das ist das Zeichen des Siegels. Das heißt ja auch in Johannes 14, Vers 16, dass uns dieser Sachwalter, der Heilige Geist, gegeben wird, damit er bei euch sei in Ewigkeit. Also wir würden etwas empfangen von dem Herrn, was bei uns bleibt in Ewigkeit. Das ist Versiegelung. Und ich weiß nicht, also es gibt ja Menschen, die unglaublich viel dafür geben würden, irgendetwas von dem Herrn zu empfangen. Ja? Diese ganzen Reliquien, dieser ganze Kult, der da betrieben wird, zeigt ja, dass Menschen überall hinpilgern, um sich die Dornenkrone des Herrn anzusehen oder diesen heiligen Rock in Trier sich anzusehen oder bestimmte, hier haben wir die katholische Fraktion hier vorne, ja, da weiß man genau, wie das in der ehemals, will ich dazu sagen, da weiß man, wie ernst das genommen wird und wie man da was für gibt, um solche Reliquien sogar zu besitzen. Und wisst ihr, und dabei können wir etwas von dem Herrn Jesus besitzen, etwas Großartiges besitzen, und daran gehen wir oft vorbei. Ja? Dass wir nämlich den Heiligen Geist bekommen können, eine göttliche Person, die in uns wohnt und die uns führen möchte. Ich habe so eben ein bisschen geschmunzelt darüber, als der Alex sagte, dass, ich weiß nicht, was war das für ein Vieh, da, was da irgendwie so eine coole Orientierung hatte? Die Suppenschildkröte, ja. Die hatte eine super Orientierung, ja, und er hat dann gesagt, ja, und wir Menschen, ja, wir brauchen immer so Navigationssysteme, ja. Oder den Heiligen Geist, ja. Der Herr hat uns eben auch eine gute Navigation gegeben durch den Heiligen Geist. Er möchte der Leiter und der Führer in unserem Leben sein. Das ist großartig, was wir dort haben in dem Heiligen Geist. Also das ist die eine Seite, dass wir von Versiegelung die Rede ist. Hier sind auch Bibelstellen angegeben. Dann gibt es aber, dass das Neue Testament auch etwas unterscheidet, nämlich, dass es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Ach, da könnte ich jetzt und würde ich am liebsten eine ganze Stunde drüber reden, wie wichtig das ist, nicht nur zu sagen, ja, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, sondern interessant ist nicht so sehr, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Das ist schon mal gut, dann bist du sichergestellt für die Ewigkeit. Aber wichtig ist, dass du heute erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und das ist so ungefähr wie das Glas Wasser. Das kann ich natürlich austrinken. Und jetzt, jetzt ist das nicht sehr voll, das Glas, ja? Gerade war das noch sehr erfüllt mit Wasser, aber jetzt ist da nicht mehr viel drin. Ich kann das auch weiter austrinken. Und jetzt ist da nicht mehr viel drin, ja? Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Wir können mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das kann so ein bisschen sein, aber wir können auch voll des Heiligen Geistes sein. Es gibt verschiedene Stellen, die wir hier finden, angegeben finden, dass so der Herr Jesus voll Heiligen Geistes war, dass man sucht in Apostelgeschichte 6 Leute, die voll Heiligen Geistes waren, die Tische bedienen sollten. Der Stephanus, als er gesteinigt worden ist, war voll Heiligen Geistes. Also es gibt Personen, die sogar voll Heiligen Geistes, da war das randvoll, ja, das floss über. Aus ihm werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das Ziel, was der Herr mit uns hat, dass aus unseren Leibern Ströme lebendigen Wassers fließen, dass wir so voll sind, dass wir es abgeben müssen. Das ist das Ziel, was der Herr mit uns hat. Wir sollen also erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Der Apostel Paulus sagt in einer Befehlsform, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist in Epheser 5. Werdet erfüllt. Das ist ein Befehl von mir, sagt Paulus. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie machen wir das? Da müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, da steht sogar Reden zueinander im Psalm, in Lobliedern, geistlichen Liedern und so weiter. Das hilft alles dazu, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also es gibt zwei Bereiche, einmal die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist ist bei uns, aber die Frage ist, führt er in uns ein Schattenwesen oder lassen wir uns wirklich vom Heiligen Geist, von dieser Person des Heiligen Geistes auch führen? Und wir lernen dann eben auch aus verschiedenen Bibelstellen, dass wir die Wirkung des Geistes in uns eben auch unterbinden können. Epheser 4, Vers 30 sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und es wäre schön, dass, wenn ihr das mal nachlesen würdet zu Hause, worum es da geht. Da geht es um Bitterkeiten, da geht es um Lügen und um Dinge, die in unserem Leben da sind und um Zorn. Das sind alles Kennzeichen, die betrüben den Heiligen Geist. Wenn wir das zulassen in uns, dann betrüben wir damit den Heiligen Geist. Und dann ist das Glas irgendwann leer. Ja, dann kommt das am Ende dahin, dass an die Thessalonicher geschrieben wird, den Geist löscht nicht aus, Weissagung aber beachtet. Wisst ihr, wenn wir keine Weissagungen mehr beachten, wenn wir die Stimme der Propheten nicht mehr hören, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht mehr erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen diese Ermahnungen. Es gibt eben auch die Situation, dass wir nicht erfüllt sind, sondern dass wir das, was Gott eigentlich in uns hineingelegt haben, keinen Gebrauch von machen. Und es gibt noch eine Besonderheit, auf die ich aufmerksam machen möchte, dass es im Neuen Testament auch die Taufe des Heiligen Geistes gibt. Achtung, es ist nicht die Taufe mit Wasser, sondern es ist die Taufe des Heiligen Geistes. Man wird also komplett in den Heiligen Geist getauft, möchte ich mal sagen. Und das ist eine Stelle, die wir finden im Korintherbrief, wo es heißt, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wunderbar. Wir sind also in einem Geist zu einem Leib zusammengeschmiedet worden, zusammengetauft worden, Juden, Griechen und dergleichen. Und diese Taufe hat am Pfingsttag stattgefunden und jeder, der heute zum lebendigen Glauben an Gott kommt, wird unter diesen Einfluss dieser Taufe, die damals zu Pfingsten geschah, wird unter diesen Einfluss von damals mit drunter genommen. Das ist wie wenn ihr einen Stein ins Wasser fallen lässt und dann zieht es Kreise und größere Kreise, noch größere Kreise und noch größere, bis zum Ufer geht das Ganze dann. Und so werden immer weitere Kreise erreicht mit Menschen, die eben dieses einmalige Ereignis damals an Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde kam, die davon in Beschlag genommen werden. So redet das Neue Testament von dem Heiligen Geist. Also wir sehen hier durchaus einen deutlichen Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Jetzt kommen wir dann auch zu den fünf Versen in Joel, wo wir etwas sehr Interessantes finden, nämlich dass diese gleiche Stelle zum Pfingsttag eben auch beschrieben wird. Wir finden am Pfingsttage, dass der Petrus in seiner Rede genau diese Stelle zitiert. Er sagt dann in Apostelgeschichte 2, Vers 16, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und so weiter. Jetzt kommt genau das Gleiche, was wir auch im Joel finden. Und dann heißt es in Vers 18, und sogar auf meine Mägde und auf meine Mägde, Knechte und auf meine Mägde werde ich jeden Tag von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen rot gemacht, weil das sind Unterschiede, die der Apostel Petrus macht am Pfingsttag. Und die große Frage, die auch sich Christen gestellt haben, ist das jetzt am Pfingsten die Erfüllung von Joel gewesen? Oder ist das einfach eine Anwendung gewesen, die der Petrus dort gemacht hat? Das ist ganz wichtig, weil wer mal mit Charismatikern zu tun hat, die werden entweder sagen, dass Pfingsten war die Erfüllung von Joel, Kapitel 3, oder sie sagen, wir stehen kurz davor, wir erleben das, wir sind die Generation, die es erleben wird, dass nochmal eine neue Ausgießung des Geistes kommt. Also wenn ihr die Extremcharismatiker Copeland und Joyner lesen würdet, dann sagen die, wir stehen kurz davor, wir sind die Generation, die das erleben werden. Deswegen ist das so wichtig, diese Sache zu verstehen, weil damit wird dann natürlich auch begründet, wenn das nämlich schon Geschichte ist, alle die Söhne und Töchter werden weissagen und so weiter, werden Träume haben, dann werden alles, da fällt alles drunter mit Träumen und Visionen, dann geht alles, dann ist alles möglich. Ja? Aber wenn wir diese Stelle eben verstehen, nämlich wie ich glaube, wie sie von Petrus gemeint ist, nämlich als Anwendung. Damals war es einfach die Situation am Pfingsten, dass die Leute sagen, die sind ja von Sinn, die sind ja betrunken. Und da sagt der Petrus, passt mal auf, was richtet ihr euch eigentlich so auf? Ihr seid doch alle Juden, ihr kennt doch alles das Wort Gottes. Jetzt guckt doch mal in eurem Propheten Joel nach. Da gibt es auch eine Ausgießung des Geistes und dann gibt es die gleichen Phänomene. Ihr braucht euch doch nicht zu verwundern. Er sagt nicht, das ist die Erfüllung gewesen, sondern er sagt einfach nur, ihr braucht euch nicht zu wundern, das ist jetzt hier, wir sind hier nicht betrunken, es ist doch erst 10 Uhr am Tag. Ja? Das ist der Punkt, und wenn wir das mal begreifen, dass die Apostel, vor allen Dingen in der Apostelgeschichte, da gibt es zig Bibelstellen, die immer wieder auf alttestamentliche Schriften zurückgreifen, wo wir immer das gleiche Prinzip finden. Wir finden nie die Erfüllung, aber immer eine wunderbare Anwendung. Weil es ging um Juden damals, um Israeliten, die verstanden etwas, wenn man die Anwendung aus dem Wort Gottes machte. Und wir haben hier den Punkt, dies ist es. Es steht eben hier nicht wie in Matthäus, dies alles geschah, aber damit erfüllt würde und so weiter. Oder in Lukas, denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss und so weiter. Und dann habe ich hier noch etliche Bibelstellen aufgeführt, wo immer davon dasteht, dass etwas erfüllt wurde. Also Gottes Wort macht immer den Hinweis, wenn etwas wirklich erfüllt wurde, dann steht das auch dabei. Und da gibt es tolle Stellen, auch mit Johannes 19, da weise ich jetzt aber wegen der Zeit nicht drauf hin. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, dass der Heilige Geist den Petrus dazu bringt, eben nicht zu sagen danach, sondern sogar Petrus nutzt dann die Worte und sagt, in den letzten Tagen. Hier ist es in Joel, ist es ganz klar eingebettet in diese Geschichte, die wir in den Kapitel 1, 2, 3 und 4 dann finden. Und da ist das eine reine Chronologie, aber hier ist es einfach, Petrus sagt einfach, das ist doch das, was in den letzten Tagen kommen wird. Ja? Er schiebt auch dieses ganze Ereignis noch in die letzten Tage. Und dann ganz interessant, dass wir hier finden, dass der Joel sagt, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Und da haben wir bei dem Zitat von Petrus, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgeben gießen werde. Wir haben soeben in diesem Schöpfungsbeitrag wunderschöne Dinge gesehen, ja? Nämlich wie der Schöpfer sich alles so wunderbar ausgedacht hat. Das finde ich großartig, wenn man sich damit beschäftigt. Aber genauso großartig ist es, wie der Heilige Geist Menschen, Apostel und Schreiber des Neuen Testamentes geführt haben, um genau gewisse Nuancen anders zu schreiben, als so, dass es alles wunderbar passt in den Kontext, in dem das geschrieben wird. Ich staune da wirklich immer wieder drüber, dass der Petrus eben nicht sagt, es hat sich jetzt erfüllt, sondern die Erfüllung ist, dass der Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird. Das ist maximale Weite, die wir darin sehen können. Aber hier steht nur einschränkend von meinem Geist. Das ist so wie in Römer 8, Vers 23, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Es ist eine Vorhut, die wir hier sehen. Es ist eine, vielleicht kann man sogar so weit gehen, eine Vorerfüllung, aber ich bin mit dem Wort Erfüllung nicht glücklich. Aber es ist ein Erstling, sind Erstlinge des Geistes, die zu Pfingsten ausgegossen worden sind. Das ist wunderbar, wenn wir sehen, und das macht er nicht zufällig, das macht er dann nochmal, dass er, werde ich in jenen Tagen von meinem Geist aus gießen. Also es ist von dem Heiligen Geist genauso gewollt und geführt, wie der Petrus es geschrieben hat. Und zeigt uns dadurch, nein, es geht nicht um die Erfüllung, es geht um die Anwendung. Und dann gibt es eben noch den Ausdruck, alles Fleisch, über alles Fleisch. Das ist wunderbar, weil im Alten Testament gibt es verschiedene Stellen, wo über die Geistausgießung gesprochen wird. Und immer wieder ist diese Geistausgießung damit verbunden, nicht über alles Fleisch, sondern über uns, also über Israel. Also der Petrus nimmt also nicht die Stelle aus Jesaja 32, bis der Geist über uns ausgegossen wird. Er nimmt auch nicht Jesaja 44, wo steht, ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen. Und er nimmt auch nicht Hesekiel 39, wo es heißt, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgießen würde. Weil das hätte zum Pfingsttage nicht gepasst, weil dort wollte ja Gott genau zeigen, dass jetzt der Geist Gottes über alles Fleisch ausgegossen wird. Und Joel ist die einzige Stelle, die uns über die Geistausgießung über alles Fleisch berichtet. So genau ist Gottes Wort und das finde ich so wunderbar und so bemerkenswert, wie alles, wenn man genau liest, da auch die entsprechenden Hinweise zu findet. Und dann haben wir auch noch Joel 3, Vers 5, wo es heißt eben am Ende, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Was steht in Apostelgeschichte? Und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und dann geht es weiter, nicht mit, denn auf dem Berg Zion, mitten im Satz bricht er ab. Also hier das Semikolon gibt es in den anderen Sprachen nicht. Ja? Mitten im Satz bricht der Apostel Petrus ab, weiß genau, bis wann er zitieren kann, denn das ist im Moment genau die Schlagrichtung, die im Moment ausreichend ist, dass nämlich der Herr nicht nur auf dem Berg Zion, denn das war ja überhaupt nicht, auf dem Berg Zion war keine Rettung. Ja? Israel hat den Messias abgelehnt und deswegen zitiert Petrus auch nicht diesen Vers vollständig, sondern bricht mitten im Satz ab. Das hat im Übrigen der Herr Jesus auch gemacht. Das wäre ein schöner Vergleich mit Jesaja 61 und Lukas 4, wo der Herr in der Synagoge den Propheten Jesaja liest. Ganz interessante Bibelstellen, wo auch der Herr mitten im Satz etwas unterbricht, weil das, was er dann lesen würde, sich bisher noch nicht erfüllen würde. Warum hat also jetzt Petrus, was wollte er mit dem Zitat sagen? Ich habe es schon gesagt, er wollte letztendlich nur das als Anwendung nehmen. Ihr seid doch Israeliten, ihr seid doch Juden, jetzt seht doch mal, ihr braucht euch nicht zu verwundern, was hier am Pfingsttag passiert ist. Das ist kein Ereignis, was euch überraschen müsste, denn eure Propheten reden schon von ähnlichen Dingen. Das war der Hauptgrund, wie ich glaube, was Petrus sagen wollte. Und es ist meines Erachtens der größte Beweis ist 2. Petrus 3, Vers 10. Da spricht nämlich der gleiche Petrus spricht hier ein wunderbares Wort, nämlich 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden mit gewaltigen Geräusch. Für Petrus war ganz klar, noch Jahre nach dem Pfingstereignis, der Tag des Herrn ist noch nicht gewesen, Joel hat sich doch nicht erfüllt, der Tag des Herrn ist zukünftig. Das beschreibt uns also der Petrus, der Apostel Petrus selber. Und wisst ihr, das ist eben etwas, was wir durch Bibelstudium rausfinden können, wenn wir mit solchen Strömungen zu tun haben, wie eben mit dem mit der Charismatik und so weiter, die ganzen Haushaltungen durcheinander wirbeln. Das muss nicht sein. Wenn wir die Schrift wirklich nicht oberflächlich leben, sondern wirklich studieren vor dem Angesicht des Herrn, dann können wir diese Dinge deutlich erkennen, und das ist dann auch nicht irgendwie nur was Nebulöses oder sowas. Okay, also wir lernen jetzt daraus, und damit bin ich dann mit der Folie auch am Ende. Wir lernen daraus, wir werden nicht um eine erneute Geistausgießung beten. Da würden wir den Herrn nur verunehren. Der Geist ist ausgegossen. Der Geist ist zu Pfingsten ausgegossen worden. Und wir brauchen um keine neue Geistausgießung bitten. Wofür du beten kannst, ist, dass du wieder neu belebt wirst durch den Heiligen Geist, dass wir wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass wir wieder voll werden mit dem Heiligen Geist, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben und nicht ihn auslöschen. Dafür können wir beten, aber nicht um eine erneute Geistausgießung. Das ist eine Verwirrung der Haushaltung, so wie wir das auch in 2. Timotheus 2 finden, wo irgendwelche Leute meinten, die Auferstehung sei schon gekommen, und der Apostel Paulus ganz klar sagt: Haltet euch von diesen Leuten fern. Trennt euch, das sind Gefäße zur Unehre, die bringen alles durcheinander. Ja, da warnt der Apostel Paulus sehr deutlich vor in 2. Timotheus 2. Und tatsächlich ist es so, dass der Geist Gottes, wenn er ja, also wir haben jetzt gesagt, in Zukunft gibt es die Drangsal, nach der Drangsal kommt der Jesus wieder, er wird die Feinde schlagen und der Geist wird ausgegossen. Das ist also zukünftig. Also wird der Geist noch einmal wirklich über alles Fleisch im Friedensreich ausgegossen werden. Das ist zukünftig. Aber Wahrheit ist, auch wenn er neu ausgegossen wird, dass der Heilige Geist noch zuvor einmal wieder weggehen wird. Wenn nämlich die Gemeinde, und das kann ich natürlich jetzt einmal wirklich nur mal behaupten, und vielleicht können wir das mal in irgendeinem MBS machen, dass wir mal über die Entrückung sprechen und wann die ist und so weiter. Aber der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde und wohnt in den Gläubigen. Und das ist wunderbar, dass wenn wir entrückt werden, dann wird auch der Heilige Geist wieder in den Himmel zurückkehren. Und dann wird er natürlich in dieser Drangsalzeit wirken, das ist gar keine Frage, wie im Alten Testament auch. Er kommt über Leute, ja? Dann ist das die gleiche Situation wie auch im Alten Testament. Aber dann wird nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise der Geist neu wieder ausgegossen im tausendjährigen Reich. Das alles kann man natürlich wunderbar auch begründen. Das nehme ich mir aber mal für einen späteren Zeitpunkt auf. Mir war für diese Einheit besonders wichtig, einfach, dass wir uns nochmal klar machen, auch ganz praktisch klar machen, dass wir anhand solcher Bibelstellen uns nicht nur die Lehre angucken, nicht nur uns damit beschäftigen, wie das alles abläuft. Das ist toll, wenn wir das alles hintereinander aufsagen können, aber der Geist Gottes, was will er heute in deinem und meinem Leben bewirken? Dafür möchte ich uns motivieren, dass wir wieder neu wirklich alles wegtun, was den Geist Gottes betrüben kann. Und da müssen wir uns manchmal auch von Dingen trennen, die müssen wir auch mal wegtun, damit wir wieder frei sehen können, damit wir den Geist Gottes eben nicht betrüben oder auslöschen in unserem Leben. Da müssen wir auch mal mit Wurzeln der Bitterkeiten aufräumen. Wenn du etwas gegen Geschwister hast, wenn du irgendwas in deinem Herzen trägst, dann wirst du nicht von dem Heiligen Geist erfüllt werden. Lies Epheser 4, dann spürt der Geist Gottes ein Schattendasein in dir. Deswegen ist das so wichtig, dass wir vor dem Herrn sind und sagen: Herr, wenn irgendetwas da ist, was ihn, den Heiligen Geist, betrüben kann, dann will ich das wegtun, ich will wieder neu erfüllt werden mit deiner Person. Im Übrigen, jeder, der vom Geist Gottes erfüllt ist, spricht nie vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist hat eine Aufgabe, er wird von dem Meinigen nehmen und mich verkündigen, nämlich mich, den Herrn Jesus. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Einen geisterfüllten Menschen erkennst du daran, dass er über nichts anderes redet als über Jesus. Der mit jedem Thema immer wieder auf Jesus zurückkommt. Wie wir das gerade auch in dem Schöpfungsbeitrag hatten. Wir kommen am Ende immer wieder auf diese herrliche Person zurück. Das ist das Wesentliche, was der Heilige Geist in uns erzeugen will. Wenn jemand voll ist von dem Herrn Jesus, wenn er redet von dem Herrn Jesus, wenn sein Strahlen über sein Gesicht kommt, wenn sein Herz aufgeht, wenn der Name Jesus genannt wird, dann kannst du davon reden, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, ja, dass du voll bist von dem Heiligen Geist. Und das ist so wunderbar, das auch zu erleben, dass wir es einfach nicht aushalten können, dass wir den Herrn Jesus bezeugen, da wo wir gehen und stehen, dass wir teilen möchten, was wir doch von ihm empfangen haben. Punktlandung. Stimmt. Ist mir auch noch nicht oft geglückt, aber es passieren noch Zeichen und Wunder. Gibt es noch irgendeine Frage? Oh, der Robin. Ja.
Ja, ich wollte wissen, was ziemlich allgemein formuliert mit der Taufe, also Johannes der Täufer gesagt, dass er zwar mit Wasser taucht, dass der Jesus aber mit Heiligen Geist mit Feuer taufen wird.
Ja. Naja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich habe das hier jetzt erstmal die Feuertaufe auf das bezogen, was vor allem das Gericht über das Endgericht zum Ausdruck bringt. Aber ich glaube schon auch, dass die Feuertaufe in der Weise auf uns bezogen wird, dass auch wir alles in uns richten müssen, was eben sündig ist in uns. Wenn wir feststellen, da ist irgendwas in unserem Leben, dann leben wir eigentlich aus diesem Selbstgericht. Wir werden immer wieder versuchen, das, was nicht gut ist in uns, unter das Gericht des Herrn zu bringen. Wir anerkennen, dass dafür das Gericht, was der Jesus am Kreuz von Golgatha erdulden musste, dass das nötig war, um diese Schuld, die in meinem Leben ist, wegzunehmen. Und so können wir sicherlich da auch diese Anwendung machen, dass er mit Feuer taufen wird, dass er auch in uns etwas wegbrennen wird und was wegnehmen muss in uns. Er gibt uns also nicht nur etwas, nämlich den Heiligen Geist, sondern er muss auch etwas wegnehmen von uns, nämlich unsere Schuld und unser Versagen. Also das könnte man vielleicht auch da hineinbringen.
Jetzt noch eine Sache, du hast ja gefragt, ob es im Neuen Testament auch Stellen gibt, wo der Heilige Geist auf eine Person kam. Und da habe ich jetzt nur eine Stelle, also gefunden, die mir dann eingefallen ist, dass der Heilige Geist ja auch in den Jesus kam.
Ja. Was steht da? Wie steht die Stelle da?
Also Matthäus 3, Vers 16 ist das. Da steht, als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen.
Cool. Ja.
Und da wäre jetzt auch direkt eine Frage, warum, also war das nur als äußeres Zeichen dann auch vielleicht für einen Johannes, den Täufer?
Ja, genau.
Oder warum das halt sonst noch nötig war, vorsichtig gesagt, weil Jesus ja selber die Fülle der Gott in sich wohnen hatte. Also,
ja.
Warum war das nötig?
Ja, also ich glaube, der Herr Jesus war natürlich, ist Gott und alles in einer Person, aber ich denke schon, dass es wichtig war, dass es auch offensichtlich klar werden musste, dass diese göttliche Person auf ihn kam, auch dass er in die Wüste geführt worden wurde. Das heißt dann auch, dass er voll Heiligen Geistes war. Ja, also auch er war ein wahrer Mensch wie wir. Ja, und er hat sich bei der Taufe ja auch mit uns quasi eins gemacht. Er hat die Stellung eingenommen, die wir eigentlich eingenommen. Er war ja kein Sünder. Getauft werden musste jeder, der Buße tun wollte. Der Jesus musste an sich keine Buße tun, aber er hat sich so sehr eins mit uns, mit unserem gefallenen Zustand gemacht an dieser Stelle. Ja. Und das ist, aber das mit über uns muss ich vielleicht auch einschränkend sagen. Ich habe natürlich nur in den Briefen jetzt Apostelgeschichte und Briefe geguckt. In den Evangelien ist ja im Prinzip so die Übergangszeit noch von dem Alten zum Neuen. Ne? Die Gemeindezeit beginnt ja erst dann mit Pfingsten.
Aber du hast in der Apostelgeschichte 19 auch eine Stelle,
ja?
Wo der Heilige Geist auf jemanden,
ja,
kam, nämlich die Jünger des Johannes zum Beispiel.
Ja.
Obwohl das auch prophetisch ist. Auch,
ja, ist gut. Ja, also ich hatte keine gefunden, aber es ist ja gut, dass da scheinbar doch da mindestens so die eine oder andere gibt.
Und noch einer hast du noch in Apostelgeschichte 11, Vers 15.
Ja.
Wie bei den Aposteln anfangen.
Mhm. Ja. Okay, danke, ja. Was ist denn da los? Ja, das ist heiß geworden. Gut, haben wir noch Fragen?
Ich weiß nicht richtig, wie da die Zielrichtung ist, weil ich bin ein Jungläubiger und kann das nicht richtig einordnen. Deswegen sag ich mal so, wie ich alle empfinde. Du sagtest, der Heilige Geist wird da in uns was wegbrennen. Wenn ich jetzt mal den Galater reingehe, da wird ja gesagt, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Huerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst und so weiter und so fort. Und da wird gesagt, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also wird dann auch nicht weggekauft. Richtig?
Naja, schon. Wenn du deine Schuld bekennst, dann wird diese Sache dir weggenommen. Dann ist das nicht mehr etwas, was dich hindert, ins Reich Gottes einzugehen. Nur wichtig ist, dass wir diese Sachen, die in unserem Leben durchaus vorgekommen sein kann, dass wir diese Sache in Ordnung bringen. Und dafür war das Gericht notwendig, was der Jesus erduldet hat.
Also ist klar, ich habe aber jetzt im Galaterbrief dazu verstanden, dass diese Sachen kann ich in den Herrn nicht bringen, da wird er mir nicht verzeihen. So habe ich das jetzt verstanden.
Nee, der Herr wird alles, es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben würde, das ist die Lästerung des Geistes, aber sonst können alle Sünden vergeben werden. Durch das Gericht des Herrn weggenommen werden. Du hast auch noch eine Frage.
Ja, wie der Petrus hier mit der Prophetie umgeht, das finde ich sehr, sehr interessant. Ja? Da dachte ich an so eine Analogie auch aus der Biologie, da gibt es so einen Wobble-Mode, nennt sich das, wenn verschiedene Moleküle vorliegen, verschiedene Reaktionen möglich sind, die eiern erst umeinander rum und dann hängt es von ganz klaren Grenzkonzentrationen ab, was wirklich passiert. Ja, aber mehreres ist möglich zuerst mal. Und so ist der Prophetie der Bibel ja auch. Also ich glaube, Petrus geht in Apostelgeschichte 3 ganz klar davon aus, die Juden werden sich jetzt bekehren und dann kommt der Herr wieder und dann fängt die Endzeit an. Ja?
Ja.
Also er sagt Joel schon, da glaube ich mit dem Verständnis, was wir jetzt erleben, das ist Teil der beginnenden Endzeit. Mhm. Und natürlich sorgt dann der Heilige Geist, das wird auch so gesagt, dafür, dass es so ausdrückt, dass es offen bleibt.
Ja, genau.
Und das ist ja mit der gesamten Prophetie so.
Oh, da gibt es noch viele.
Ja, Erfüllung gehabt.
Ja, genau.
Die Endzeit prophetisch sind in der Zeit zwischen den Testamenten.
Genau.
Hätte nichts mehr passieren müssen. Also der Ball liegt bei dem Volk. Was machen die jetzt mit dieser Botschaft? Ja?
Ja.
Und das finde ich so cool. Dass er zitiert den Joel und tatsächlich wäre es möglich gewesen.
Genau, sehr schön ausgedrückt.
Wir machen jetzt genauso weiter. Ja, das ist jetzt Joel, Erfüllung und der Herr kommt wieder, übt die Gerichte aus, er rettet sein Volk und so weiter, kommt wieder her. Also diese Wiederherstellung, diese Zeit der Wiederherstellung, das ist ein Ausdruck, Zeiten der Erquickung oder Wiederherstellung aller Dinge für das tausendjährige Reich. Also wie Petrus das verstanden, wie es auch gedacht war.
Ne? Ja.
Das hätte da praktisch schon weitergehen können.
Genau.
Jetzt mit Stephanus wird dann klar, dass es
in die andere Richtung
eine
andere
Fahrt gibt. Ja?
Genau.
Der auch nicht im Widerspruch steht zur Prophetie. Ne? Finde ich sehr cool.
Das ist gut, ja. Gut, dass du mir jetzt keine biologische Frage gestellt hast. Aber jetzt muss ich doch noch die Stelle aus Johannes 19 nochmal zitieren. Da heißt es, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und jetzt heißt es, wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Das ist auch so eine Sache, wenn die Israeliten es angenommen hätten, dann hätte sich diese Stelle aus Achaia erfüllt. Sie werden auf den blicken, den sie durchstochen haben. Aber der Heilige Geist drückt das so aus, dass eben hier nicht steht, bei dem ersten kein Bein wird zerbrochen werden, da steht, es erfüllte sich. Und dann bei dem zweiten steht aber nicht, es erfüllte sich, sondern sagt die Schrift. Also so genau ist das Wort Gottes, dass es diese Unterschiede macht und diese Optionen dann entsprechend offen hält. Ja, also super, ja.
Ja, ich finde auch genial, wie Lukas als Historiker das wiedergibt, wie es war.
Ne? Ja.
Er schrieb ja 60 nach Christus, ja. Da war alles klar. Ja. Petrus aber in der Annahme, das handelt es nicht, aber so weiter. Er lässt das so offen, dass klar ist.
Genau.
In der Zeit hätte man so verstehen können, hätte es auch so kommen können.
Genau.
Aber,
ja. Genau. Sehr schön. Ja. Die letzte.
Über 3, Vers 1, zwei Dinge ganz kurz. Das erste ist im Hinblick auf die charismatische Bewegung und diese fälschlicherweise darauf angewandte Praxis mit Geistesausgießung und so weiter. Wir wissen, der Teufel, ja, warum ist das der Durcheinander davon? Ne? Und gleichzeitig imitiert der Teufel Gott. Und das ist überhaupt nicht erstaunlich, dass eben genau das jetzt auch bei denen passiert, über die eben der Satan seinen Geist ausgießt.
Ja.
Genauso agieren und handeln. Ja. Ja. Aber schön ist noch zum Schluss, der Redner hier im Buch Joel ganz besonders, und jetzt besonders auch Kapitel 3, Vers 1, der hier in der Ich-Form redet, das ist unser Herr Jesus, der hier redet.
Mhm.
Das heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 33, dass er, und da ist von Jesus die Rede, von seinem Geist ausgießen.
Mhm.
Also Jesus, unser Herr, ist der hier Redende in
Jesus. Ja.
Das ist ganz
krass, ja. Sehr schön, vielen Dank.